Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Es ist einer der letzten kalten Wintertage im März 1986. In dieser idyllischen Ruhe kundschaften zwei Männer eine Bank aus und werden dabei von zwei Polizisten bemerkt. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt, die auf einem verschneiten Acker mit zwei Festnahmen endet. Für einen der beiden Täter bedeutet das die fünfte Verurteilung bei über 150 Straftaten. Und alle fragen sich, wie lange wird dieser Mann, der als Ausbrecherkönig bekannt ist, wirklich hinter Gittern sitzen? Servus, grüß euch, herzlich willkommen bei Darf's ein bisserl Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und das hier ist nicht irgendeine Folge, es ist Folge 150. Es ist ein bisschen unglaublich für mich, dass ich schon 150 Episoden jetzt habe. Aber in dieser Episode, ich hab's euch versprochen, bin ich nicht allein, sondern ich habe einen Special Guest, über den sich bestimmt viele freuen werden. Herzlich willkommen, Alex.
Hallo Franziska. Ja, vielen Dank. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zur 150. Folge.
Dankeschön.
Und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich wirklich sehr.
Ihr kennt bestimmt den Alex von seinem eigenen Podcast Wahre Verbrechen. Wie lange gibt es dich schon? Du hast ja auch fast 150 Folgen, gell?
Genau, ja, fast ist gut. Ich glaube, jetzt sind es 111 gerade, die online sind. Und ja, wahre Verbrechen gibt's jetzt seit 2018. Mhm. Ja, seitdem erscheinen jetzt regelmäßig alle zwei Wochen eine neue Folge. Und ja, wenn ihr fertig seid, könnt ihr ja mal reinhören.
Ja, auf jeden Fall. Eine meiner Inspirationen, einen deutschsprachigen True Crime Podcast zu starten.
Tatsächlich? Ich war Inspiration für dich, einen Podcast zu starten?
Naja, ich habe hauptsächlich amerikanische angehört und habe ich mal geschaut, was gibt's denn so? Und da habe ich gar nicht viel gefunden im deutschsprachigen Raum. Aber deinen habe ich auf jeden Fall schon angehört, ja.
Oh, dankeschön, da fühle ich mich geehrt. Nee, aber es war tatsächlich so, mir ging es ja auch so damals. Ich glaube, wo ich gestartet bin, da gab es drei deutschsprachige Podcasts im Raum True Crime. Ja, und so sind wir dann, glaube ich, alle reingekommen, wo wir uns gedacht haben, ey, wird mal Zeit, dass wir auch mal auf dem deutschen Markt was haben, was wir uns anhören können.
Ja, ganz genau, genau. Bist du denn bereit für unseren heutigen Fall? Sollen wir uns einfach reinschmeißen?
Ich bin bereit und wir schmeißen uns rein. Der ist ja riesig und super spektakulär. Also bin auch gespannt, was deine Hörerinnen zu sagen haben. Ich freue mich drauf.
Ja, ich habe gedacht, du bist aus Berlin, ich bin aus Wien. Treffen wir uns nicht ganz in der Mitte?
Nicht in ganz, Bayern. Genau, aber in Bayern. Freue ich mich drauf.
Dezember 1968. Ein junger Mann blickt ernst von einem Plakat. Manche würden ihn vielleicht als fesch oder gar als schön bezeichnen. Mein persönlicher Typ ist er nicht, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Und dieser Mann, der macht nicht etwa Werbung für einen Film oder ein teures Produkt. Dieses Plakat ist ein Steckbrief, mit dem er von der Polizei gesucht wird. Als Belohnung winken 2000 D-Mark. In roter Schrift ist eine Warnung zu lesen. Vorsicht, rücksichtsloser Gewaltverbrecher.
Aha, und wer ist das da auf dem Plakat?
Das ist Theo Berger. Auf diesem Fahndungsplakat findet sich folgende Beschreibung. 1,79 Meter groß, schlanke Gestalt, hageres, ovales Gesicht, dunkelbraune Haare, jetzt unter Umständen gefärbt, blaugraue Augen, ovale, etwas abstehende Ohren, Grübchen im Kinn, wellige Nase, aufrechter Gang, schwäbisch-bayerische Mundart. Besondere Kennzeichen, in der Stirnmitte ca. 2 cm lange, schräg verlaufende Narbe, in der linken Augenbraue ca. 3 cm lange Narbe. Tätowierungen am rechten Unterarm, Herz mit Steuerrad, Kreuz und Anker. Theo wird gesucht, weil er eigentlich gerade im Gefängnis sitzen sollte, aus dem er ein paar Tage zuvor auf recht spektakuläre Weise geflohen ist. Seit März war er da drin. Das Urteil? 15 Jahre Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung von 10 Jahren. Nach dem zu jenem Zeitpunkt geltenden Recht bedeutet das 10 weitere Jahre Haft nach Absitzen der regulären Strafe. Er befindet sich im Münchner Schubgefängnis, das ist eine Art Zwischenstation, als ihm die beinahe unglaubliche Flucht gelingt. In einer Schuhsohle soll er eine Feile versteckt haben. Also Alex, du kennst das. Manchmal steht in einem Schuh oder in einem Koffer oder eben in der Schuhsohle, die sich natürlich an einem Schuh in einem Koffer befinden könnte.
Ja.
Alle schreiben was anderes. Jedenfalls soll er darin eine Feile versteckt haben, mit deren Hilfe er die Gitter des Fensters seiner Zelle durchsägt und sich dann mit einem Bettlaken abseilt.
Das ist ja irre. Also es klingt ja wie in einem Film, so die berühmte Feile im Kuchen.
Ja.
Von der man ja immer glaubt, die ist so gut erfunden. Mhm. Aber ja, man hört's. Die Feile in der Schuhsohle bringt den Ausbruch.
Und dann mit dem zusammengeknüpften Bettlaken aus dem Fenster.
Genau, kommt auch noch dazu. Ja, es ist irre.
Die Polizei tut jetzt alles nur Mögliche, um ihn zu fassen. Ob die Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst, Fahndungsplakate oder groß angelegte Durchsuchungen. Mit Unterstützung der Bevölkerung kann die bayerische Polizei allerdings nicht so sehr rechnen. Theo Berger wird bereits von der Bevölkerung und der Presse der Al Capone vom Donaumoos genannt und als solcher bewundert und gefeiert. Er ist ein Dieb, der zwar Überfälle begeht, aber dabei niemanden tötet. Die Menschen reißen Steckbriefe gezielt ab und bieten dem Ausbrecherkönig Unterschlupf auf der Durchreise. Der schöne Theo, wie er genannt wird, hat keine Angst, sich zum Beispiel auf Faschingsbällen zu zeigen, selbst wenn die Gegend von der Polizei belagert wird oder wenn er sogar über die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst gesucht wird. Die Münchner TZ schreibt, dass ihn schon bald eine Gloriole altbayerischer Räuberromantik umgibt. Man beginnt, ihn mit dem legendären Räuber und Wilderer Matthias Kneißl aus Sulzemoos zu vergleichen, der um die Jahrhundertwende gar nicht allzu weit weg sein Unwesen getrieben hat. Vielleicht sollte ich dem auch mal eine Folge widmen, oder?
Solltest du, auf jeden Fall.
Ich will ja nicht sagen, dass es in dieser Gegend sonst nichts gibt. Aber um Theo entsteht ein regelrechter Kult. Seine Steckbriefe werden nachts von Bäumen und Plakatwänden abgenommen und sogar aus amtlichen Schaukästen gestohlen. Theo, wir lieben dich, steht in großen Lettern auf den Straßen Schrobenhausens. Bis zu 100 Neugierige fahren jeden Tag mit ihren Autos am Bauernhof seiner Eltern vorbei, einfach um mal zu schauen. Theo bezeichnet es als regelrechte Pilgerschar. Er wird weit über Bayern hinaus bekannt und in Berlin benennt sich sogar eine Studentenkommune nach ihm.
Und da würde ich mal kurz einhaken, denn ich finde sowas ja immer erstaunlich, wenn ich höre, dass solch ein Täterkult entsteht oder entstanden ist.
Mhm.
Ja, weil ich meine, hier geht es auf den Punkt gebracht um einen Verbrecher. Und den sollte man ja eigentlich fürchten, so wie ich so denke. Aber dass denn so ein Kult entsteht und, weiß nicht, Theo, wir lieben dich und Plakate abgerissen und vielleicht so an die Zimmerwand gehangen oder ans Kinderzimmer mitgehangen. Und dann pilgert man hin, um ihn zu sehen, fährt an dem Haus immer vorbei. Also es ist schon sehr erstaunlich, dass sowas hochkommt und dass sowas überhaupt entsteht.
Ja, finde ich auch. Also diese Bewunderung, die finde ich immer nicht ganz okay.
Nee, also gar nicht.
Man kann Interesse zeigen, haben wir ja auch, sonst hätten wir keine True Crime Podcasts.
Ja.
Und sonst würdet ihr zu Hause die auch nicht hören. Aber also bewundern und so. Ja, so eine Studentenkommune nach ihm benennen, was ist denn das für eine große Ehre eigentlich? Und naja, finde ich jetzt
eben
nicht so toll, persönlich.
Nee, ich auch nicht. Also da kann ich gar nicht mitgehen, kann es auch gar nicht fühlen, aber gucken wir mal, wie es weitergeht.
Ja, Spoiler Alert, er wird gefasst.
Ja.
Aber um noch kurz beim Thema zu bleiben, zu den Prozessen dann später gegen Theo und seine Komplizen in Augsburg sind sogar Sonderbusse aus dem Moos unterwegs und die interessierten Besucher rufen ihm aufmunternde Dinge zu. Zum Beispiel, Servus Theo, eus Gurde. Also ja, ihr merkt schon, bei den Bewohnern des Donaumoos hat ihr Theo irgendwie einen Stein im Brett. Dank ihrer Unterstützung kann er sich einige Zeit lang verstecken. Der junge Mann ist sehr heimatverbunden und nie wirklich weit von seinem Heimatort entfernt. Es gibt einen Dokumentarfilm über Theo Berger, in dem sagt er das Folgende. Und wenn er über eine Frau spricht, dann meint er seine Mama damit. Also, das ist jetzt auf Hochdeutsch hingeschrieben, weil ich dachte, wahrscheinlich ist dann Bayerisch-Schwäbisch nicht so gut.
Ja. Und zwar sagt er in dem Dokumentarfilm Folgendes. Ich glaube, bis auf 5 Tage war ich nicht da. Aber da war ich dann da. Hier daheim. Die ganze Flucht hauptsächlich hier daheim. Und das ist ja so lange gut gegangen. Und da haben sie dann auch noch, was glaube ich, sie damals so geärgert hat, ist auch mal in einem Zeitungsartikel gestanden. Ich hätte bei Ulm irgendwo um Brot gebettet, an Weihnachten am Heiligen Abend. Und das hält ihr, Ende Februar muss das gewesen sein, hält ihr das ein Reporter vor. Die waren ja auch dauernd da. Ja, hat sie gesagt. Brot gebettet hat er? Das stimmt ja gar nicht. Da muss ich mich ja gleich aufregen. So ungefähr hat sie es dahergebracht. Der war ja Weihnachten daheim. Die anderen haben das natürlich später gelesen. Der Reporter hat das natürlich brühwarm in der Zeitung geschrieben und da haben sie schon gemerkt, dass ich öfter da sein muss. Und da ist es eigentlich losgegangen, wie sie mehr das Haus und Dings beobachtet haben. Und da sind sie auch vorm Haus gestanden und haben gewartet. Ich käme vielleicht mit dem Auto vorgefahren. Weißt schon, schmeißt die Autotür zu, der große Gangsterboss. Aber meistens bin ich im Bett gelegen und habe geschlafen. Also nachts unterwegs und tags daheim gewesen. Und da habe ich meine Lumpereien wieder alle gestartet, weil ohne Geld geht ja nichts.
Dankeschön.
Aber der ist, also, so den Inhalt so richtig? Das war schon ein bisschen wirr, oder?
Naja, also er erzählt halt da wirklich aus seinem Gedächtnis und das jetzt so niedergeschrieben zu haben, ist natürlich ein bisschen konfus dann, ja.
Ja, gut.
Doch im März 1969, circa 4 Monate nach seiner Flucht, wendet sich das Blatt. Er überfällt die nur circa 10 Kilometer von seinem Elternhaus entfernte Filiale der Neuburger Volksbank in Pöttmes. Auf der Flucht schießt er auf 2 Polizisten und verletzt einen von ihnen lebensgefährlich. Jetzt schlägt die Stimmung um. Es sind jetzt nicht mehr alle so ganz auf seiner Seite. Doch Theo kann vorerst entkommen. An der Fahndung beteiligen sich 23 Polizeibeamte des eigens erstellten Sonderkommando Berger sowie 40 weitere Polizisten und auch ein Zug der Bereitschaftspolizei ist in ständiger Alarmbereitschaft. Es wird einfach allen Hinweisen nachgegangen und um die 200 Einsätze unternommen. Theos Freunde und Verwandte werden sogar mit Nachtsichtgeräten überwacht, in der Hoffnung, dass man den Entlaufenen so wieder einfangen kann. Der schreibt in der Zwischenzeit Briefe an die Staatsanwaltschaft und an Zeitungen, in denen er prahlt, dass man ihn niemals lebend fassen werde und er sich notfalls den Weg freischießen will. Was ich ganz interessant finde, in dieser wilden Zeit ist Theo nicht Single, falls du dich das gefragt haben solltest. Nein, der schöne Theo ist sogar verlobt.
Ja, und ganz ehrlich, so langsam merkt man, so die Schlinge um Theos Hals zieht sich zu, vor allem auch mit den Schüssen auf die Polizisten, da er ja sonst eigentlich immer seine Verbrechen begangen hat, aber nie jemanden verletzt hat. Durch diese Schüsse jetzt natürlich und auch seine Aussage, dass er nie lebend gefasst werden wird und sich notfalls den Weg freischießt, geht ja nun auch sein, na ich sag mal so, Robin Hood-Vibe verloren. Den, so wie ich mir vorstellen kann, ja eben viele seiner Bewunderer so anziehend fanden. Und jetzt ist er eben kein einfacher Dieb mehr aus den eigenen Reihen vielleicht, sondern ja, ein potenzieller Mörder, der Gefahren mit sich bringt.
Ja, ganz genau. Voll. Ein Kriminaloberinspektor erinnert sich. In der Nacht zum Karsamstag hätten wir ihn beinahe gefasst, als er bei seiner Braut absteigen wollte. Doch er ist in letzter Sekunde entwischt. Also sie wissen ja auch, wo seine Freundin ist und wo seine Familie wohnt, kennen seine Freunde im Grunde, aber Trotzdem können sie ihn einfach nicht fassen, weil noch trotz allem so viele Personen zu ihm halten.
Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Also sie wissen, wo seine Mutter, wo er sich irgendwo auch aufhält und dass er irgendwie immer in der Region ist, aber doch nie da, wenn die Polizei dann vor der Tür steht.
Ja. Eine Woche später kommt es doch noch zu einer überraschenden Festnahme. Das ist 115 Tage, nachdem er aus dem Gefängnis geflohen ist. Und er ist nie wirklich weit weg. Also das ist schwer zu fassen, oder?
Ja, wirklich.
Theo fühlt sich so sicher, dass er am frühen Abend seinen blauen Fiat mit Münchner Kennzeichen auf einem Waldweg parkt, um ein Nickerchen zu halten. Seinen geladenen Colt legt er auf den Vordersitz, eine entsicherte Pistole hat er in der Jackentasche. Er hat keine Ahnung, dass ein Polizeikommando ihm knapp auf den Fersen ist. Ausgerechnet Josef Paulus, ein Polizeibeamter, der mit dem Theo auch ganz privat ein Hühnchen zu rupfen hat, unter anderem, weil der ihm einfach mal so die Freundin ausgespannt hat, stellt ihn. Theo ergibt sich nicht so einfach, er steigt aus und will weglaufen. Der Polizist ist aber schneller. In einem bewaffneten Schubwagen und von zwei Funkstreifen eskortiert, wird der El Capone vom Donaumoos nun von Schrobenhausen ins Zuchthaus Straubing gebracht, wo bereits vier Mitglieder der sogenannten Berger-Bande sitzen, darunter auch sein Bruder. Zu denen kommen wir dann später noch. Es gibt eine Pressekonferenz, nach der ihm, wie erwartet, die Journalisten und Fotografen beinahe die Zellentür einrennen. Jeder will über Theo Berger berichten und etwas ganz Exklusives finden. Aber was macht der? Er liegt mit dem Gesicht nach unten auf seiner Pritsche und ruft den Schaulustigen zu: Von mir aus kennst die ganze Nacht, steh. Er will sich nicht umdrehen und für Fotos in die Kamera schauen. Alle sind enttäuscht. Sogar der Leiter der Kriminalabteilung der Landespolizeidirektion Oberbayern versucht, ihn zu überzeugen und sagt, sie waren doch bislang so stolz auf ihr Konterfei in der Zeitung. Aber der Theo, der ist eitel und will nicht mit ungekämmten Haaren fotografiert werden. Daher führt der Kriminalleiter die Presse raus, gibt dem Polizeimeister Ludwig Heinl seinen eigenen Kamm und lässt diesen den Inhaftierten kämmen. Wie findest du das?
Total absurd, muss ich sagen. Also, da sitzt ein hochkrimineller Mann in einer Gefängniszelle und alles, was die Leute so gerade interessiert, ist ein Foto. Und ja, ich verstehe wirklich nicht, wieso die Polizei da auch so auf Theo eingegangen ist und auch auf die Presse. Und ja, diesen trotzigen Mann, der da einfach wegen schweren Verbrechen eben in dieser Zelle sitzt, ja, irgendwie noch so zuspricht oder entgegenkommt. Also man merkt schon dieses Medieninteresse und der Kult und dieses der Rummel um Theo muss so groß gewesen sein, dass die Macht darum eben so in alle Reihen reingerutscht ist, dass irgendwie alle auch eher so...
Ja, alle stehen irgendwie auf ihn, aber ich frage mich halt auch, was hat denn die Polizei davon, wenn sie jetzt den auch noch so vorführt und...
Ja, eben, ne? Also... Warum gehen die jetzt ein? Dann sagen sie halt, okay, da muss die Presse eben gehen, dann gibt es eben keine Fotos und keinen tollen Bericht oder was auch immer. Nee, aber da war das Interesse einfach größer, den Rummel da irgendwie am Laufen zu halten.
Mhm. Also, und es hilft auch das Kämmen, weil nach seiner Verschönerung kommt Theo an die Gitterstäbe, unterhält sich mit den Journalisten und präsentiert sich den Fotografen.
Ja, super. Mhm. Dann ist die Story ja perfekt.
Ja, genau.
Gehen wir aber nochmal kurz zurück, denn ich würde mal ein bisschen mehr über Theo erfahren wollen. So warum oder was hat ihn eigentlich dazu gebracht, ein Verbrecher zu werden?
Ja, fangen wir mal ganz am Anfang an. Theo Maximilian Berger wird am 25. Januar 1941 in Ludwigsmoos geboren. Das ist ein Dorf mit nur um die 700 Einwohnern in Oberbayern zwischen Augsburg und Ingolstadt und gehört zu Königsmoos, einer Gemeinde im sogenannten Donaumoos. Theo Berger hat 8 Brüder. Sein Vater, ein armer Bauer, ist kein liebevoller Mann und verprügelt seine Kinder schon mal, wenn sie nicht tun, was er will. Was, muss man aber auch sagen, zu der Zeit als völlig normale Erziehungsmaßnahme gilt. Die Burschen werden es schon verdient haben, wenn der Vater ihnen eine Tracht Prügel erteilt, denkt man sich. Besonders gegen Theo scheint er etwas zu haben, weil er das Baby wohl für sein eigenes Schicksal verantwortlich macht. Bestimmt unbewusst, aber halt doch. Wegen der Geburt des Kindes verlässt der Vater nämlich seinen Standort im Krieg, also im Zweiten Weltkrieg, um daheim dabei zu sein. Das wird natürlich gar nicht gern gesehen und er wird als Strafe dafür nach Russland versetzt, wo er bis Kriegsende seine schlimmsten Jahre verbringt. Das verzeiht er seinem Sohn wohl irgendwie nie und lässt ihn das auch spüren. Theo selbst ist ein Junge, der sich gegen Autoritäten auflehnt und sich Ungerechtigkeiten nicht gefallen lässt. So gerät er einmal heftig mit dem Dorfpfarrer aneinander, als der ihn mit dem Zollstock schlägt. Damals auch völlig normal. Theo Berger schlägt zurück und gilt von nun an als böser Bub. Er selbst sagt von sich, dass er auch nicht schlimmer sei als andere Jungen in seinem Alter, nur dass er immer das Pech hat, dass er erwischt wird und dabei immer härter bestraft wird. Naja, also ich weiß nicht, ob die anderen Burschen sich auch immer so laut und gewalttätig gewehrt haben. Ich denke nicht, dass es viele gibt, die den Pfarrer und auch den Lehrer zusammenschlagen. Aber das sind seine eigenen Worte aus dem Film Der El Capone vom Donaumoos von Oliver Herbrich, aus dem auch zum Beispiel das Zitat von oben stammt. Dennoch sagt er auch, dass er seine Kindheit nicht als Entschuldigung hernehmen möchte, dass er weiß, dass es andere gibt, denen es ähnlich geht und die dann keine Verbrecher werden. Ja, ein gewisses Maß an Reflexion scheint also vorhanden.
Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Also da ist er schon sehr selbstreflektiert. Und nochmal kurz zurück zu deiner Aussage. Also ich glaube auch nicht, dass da wirklich jeder Junge gegen den Pfarrer sich gestellt hat.
Nein.
Und dann auch so reagiert hat. Und da war er natürlich dann schon Dorn im Auge.
Mhm.
Also Schule und Kirche sind nicht so sein Ding. Was hat Theo dann gemacht? So in seiner Freizeit hat er irgendwelche Hobbys gehabt oder wie hat er sich die Zeit vertrieben?
Ja, also er hat keinen guten Abschluss und lernt dann auch keinen Beruf. Statt sich in der Schule oder vielleicht auch so in Vereinen zu engagieren, weil okay, ja, Schule ist einfach nicht für jeden was, beschäftigt sich Theo Berger lieber mit Autos und mit dem weiblichen Geschlecht. Mit 17 Jahren wird die Tochter der Nachbarn von ihm schwanger. Das Kind stirbt leider bei der Geburt und der Pfarrer, Mann Gottes, der er behauptet zu sein, weigert sich, das ungetaufte Baby zu beerdigen. Einfach, weil es das von Theo ist, ne?
Ach Gott, ey.
Als Ungelernter wechselt Theo seinen Job mehrmals und fährt lieber Motorrad, ohne Führerschein, und landet immer wieder im Krankenhaus. Sei es, weil er zu rasant gefahren ist oder weil er sich mit anderen anlegt und in Schlägereien gerät. Er provoziert immer schon gerne die Polizei, besonders Josef Paulus, dem er einmal sogar die Freundin ausspannt, das habe ich, glaube ich, oben schon erwähnt. Er macht sich aber auch sonst einen Spaß damit, die Bullen zu provozieren, indem er zum Beispiel direkt vor der Schrobenhausener Polizeiinspektion die Reifen von zwei Polizeiautos zersticht oder einmal auf der Wache anruft, um im Vorhinein den Diebstahl eines Luxusautos aus einem Autohaus zu melden und dann noch einmal, nachdem er das Auto erfolgreich geklaut hat, ohne erwischt worden zu sein. Also er sagt, hey Leute, ich mach's, dann mach das, dann ruft er nochmal an und sagt, ich hab's gemacht.
Er hat's gemacht, ja.
Also eine gewisse Frechheit besitzt er schon. Ein anderes Mal betritt er die Wache als alte Frau verkleidet, um sich einen Spaß zu machen. Auch sonst findet er sich selbst sehr lustig und begrüßt bei seinem zweiten Banküberfall die Damen am Schalter mit »Ihr kennt's mich ja schon«. So Sachen macht er.
Ja, also tatsächlich, wenn das also nicht wirklich passiert wäre, ist es schon lustig, muss ich sagen.
Ja.
Also wie er da die Polizei da auch an der Nase herumführt. Und da kommt so ein bisschen der Gedanke, dass man ja schon fast glauben könnte, dass Theo ein Verbrecher geworden ist, einfach nur um die Polizei zu ärgern, oder?
Ja. Ja, also das passiert alles erst ein bisschen später. Er ist jetzt
aber
erst...
Aber er war schon immer, auf jeden Fall, was die Polizei betrifft, sehr provokant, also...
Ja, genau. Also der Banküberfall und auch das mit den ganzen schlimmen Diebstählen, das passiert erst ein bisschen später. Ich habe da schon vorgegriffen, weil es einfach, es ist so. Also es ist schon irgendwie lustig, weil noch ist ja nicht wirklich was Schlimmes passiert.
Ja.
Mit 20 Jahren wird Theo Berger zum ersten Mal verurteilt. Er erhält eine Jugendstrafe von 3 Jahren. Und das ist wirklich viel für eine Jugendstrafe. Das wird auch später immer wieder erwähnt, dass er von Anfang an mit zu harten Maßnahmen bestraft wird. Eigentlich ist ihm nämlich sogar eine Bewährung in Aussicht gestellt worden, aber die bekommt er nicht. Allerdings ist seine Liste an Straftaten da schon nicht so kurz. mehrere Sachbeschädigungen, Schlägereien und kleinere Verkehrsdelikte. Dafür erhält er zunächst Verwarnungen. Im April 1961 ist es allerdings genug. Das Augsburger Landgericht verurteilt ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Schlägereien und dem gezielten Umfahren eines Rollerfahrers mit dem Auto. Zusätzlich zu der Haftstrafe darf er niemals seinen Führerschein zurückerhalten. Auch wenn dieses Verbot später von lebenslang auf 5 Jahre reduziert wird, wird Theo Berger bis zum Ende seines Lebens nicht mehr seinen Führerschein zurückbekommen.
Und wieso bekommt er den nicht wieder? Möchte er den nicht wieder haben, oder?
Ja, die Behörden können verlangen, dass du den Führerschein nochmal neu machen musst, wenn du einige Jahre lang keinen gehabt hast, weil überprüft werden soll, ob du es noch kannst. Was ja generell nicht blöd ist. Ich meine, ich bin seit Jahren nicht Auto gefahren. Und bevor ich mich wieder hinter ein Lenkrad setze, würde ich lieber eine Fahrstunde nehmen, um mich wieder dran zu gewöhnen, ohne irgendjemanden zu gefährden. Aber er macht den Führerschein nicht noch einmal. Ich vermute mal stark, dass ihm dafür auch das Geld fehlt. Und es ist ihm ja wurscht. Also, wer eine Bank überfallen kann, kann auch ohne Führerschein Auto fahren, denkt er sich.
Das stimmt, das wird er sich sicherlich gedacht haben.
Mhm.
Ist er denn jetzt durch die harte Haftstrafe etwas geläutert worden?
Was denkst du?
Ich vermute es ja nicht.
Nein, ganz und gar nicht. Als Theo Berger Ende März 1963 das Gefängnis verlässt, kommt seine Karriere als Kleinkrimineller erst so richtig ins Rollen. Er ist 23 Jahre alt und schon Vater von 2 Töchtern, die er noch vor der Haftstrafe gezeugt hat. In seinen Memoiren schreibt er, dass nach diesem Aufenthalt im Knast nichts mehr war wie zuvor. Beziehungen zu Verwandten, Bekannten und seinem ehemaligen Arbeitgeber sind dadurch in die Brüche gegangen. Er schreibt:
Mir war klar, dass mein Leben, so jung ich noch war, kaputt war. Dass ich nach dem ersten Knast einfach nicht mehr in der Lage war, normal zu denken, zu fühlen und zu handeln. Was ich auch anpackte, lief schief.
Und so wird er keine 4 Monate später erneut verhaftet. Er hat wieder mal ein Auto gestohlen. Im Oktober 1965 wird er nach 2 Jahren Haft aus der Justizvollzugsanstalt Kaisheim entlassen, in ein Leben, das er sich so wohl nicht vorgestellt hat. Denn obwohl er jetzt ehrlich arbeitet, bleibt ihm kaum Geld übrig. Jeden Monat zieht der Gerichtsvollzieher beinahe den gesamten Lohn für Unterhaltszahlungen ein. Für seine unehelichen Kinder, Gerichtskosten und angerichtete Schäden muss er also aufkommen. Und für Theo selbst bleibt kaum was übrig in der neu gewonnenen Freiheit. Und das, obwohl er auch als Ungelernter durchaus immer wieder Arbeit findet, zum Beispiel als Kraftfahrer.
Also hat Theo jetzt eine Menge zu bezahlen, Menge Unterhalt und sonstige Kosten, verdient aber nicht genug.
Mhm.
Geht's jetzt also mit der Kriminalität weiter? Ist die nächste Bank dran?
Ganz genau, ja. Bereits im März 1966, etwas mehr als ein halbes Jahr nach seiner zweiten Haftentlassung, überfällt er gemeinsam mit seinem Bruder Alfons eine Bank. Und da entsteht dann auch die sogenannte Bergerbande, der insgesamt 8 Männer angehören, darunter 3 jüngere Brüder von Theo. Auf diesen Banküberfall folgen 4 weitere. Der erste Überfall, der gelingt ihnen noch mit Spielzeugwaffen. Das ist wieder mal ganz lustig eigentlich.
Ja.
Er gibt einem Burschen Geld, der für ihn im Spielzeugladen die Waffen kaufen soll, also diese Spielzeugpistolen. Damit und mit einer Strumpfhose über dem Kopf, wieder wie im Film, raubt er die Bank aus.
Ganz klassisch.
Ja, und zwar erfolgreich. Aber bei den nächsten Überfällen greifen die Männer dann zu richtigen Pistolen. Theo entkommt der Polizei dabei immer wieder mit rasanten Fahrmanövern. Einen Überfall in Berg im Gau begeht er allein, da geht beinahe etwas schief. Das Bankhalter-Ehepaar leistet Widerstand und Theo muss mit leeren Händen umdrehen. Er schreibt in seinen Memoiren darüber:
Mir war nun klar, ich bin einfach nicht fähig, einen Menschen so ohne weiteres niederzuschießen. In dieser Situation und bei den Verbrechen, die ich schon begangen hatte, hätte ich die beiden einfach abknallen müssen, um mein Ziel zu erreichen. Über mein Versagen musste ich nur nachdenken. Ich war nicht der, für den ich mich gehalten hatte. Damit konnte ich meine Laufbahn als Verbrecher praktisch beenden.
Aber er entkommt. Allerdings nicht lange, denn im Februar 1967 schnappt die Polizei die Berger-Bande schließlich doch. Sie alle sollen eine Reihe von Straftaten begangen haben, insgesamt 112 Delikte. Darunter 7 Raubüberfälle in 3 Bundesländern, außer in Bayern noch in Baden-Württemberg und Hessen, 40 Autodiebstähle, 25 Diebstähle aus Autos, 2 Betrugsfälle und noch einiges mehr.
Das ist schon irre, oder? 112 Delikte.
Ja, 112 Delikte, halt aufgeteilt auf 8 Männer.
Ja.
Waren ja nicht immer alle dabei.
Verrückt.
Mhm. Theo sagt, er selbst ist gar nicht der Anführer dieser Bande und weiß häufig überhaupt nicht, was die anderen so ohne ihn treiben. Es sei keine organisierte Verbrecherbande, sondern einfach ein Haufen Männer, die halt Dinge klauen. Und so. Die Polizei sieht ihn allerdings als treibende Kraft und er wird erneut verurteilt. Diesmal zu 15 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Er sitzt zusammen mit den gefährlichsten Gewaltverbrechern, Vergewaltigern und Mördern nun im Zuchthaus Straubing. Dabei ist er ja eigentlich nur ein Dieb und ein Räuber. Natürlich hat er viele Überfälle begangen und es ist ja nicht so, dass er immer total freundlich nach Geld fragt. Er wird schon auch mal handgreiflich, wenn er es für nötig erachtet.
Ja.
Aber es ist halt vielleicht schon nochmal ein anderes Kaliber als die Leute, mit denen er da einsitzt.
Ja, definitiv.
Eine Bankangestellte berichtet sogar später, dass der Überfall, den sie erlebt hat, richtig angenehm war und Theo das sehr galant gemacht hätte.
Ach Gott, die war sicherlich Anhängerin oder Bewunderin von Theo Berger.
Meinst du, die fand den vorher schon gut und hat sich dann so richtig gefreut, naja, also, oh, mein großer Held steht jetzt vor mir.
Endlich ist er hier. Also so eine Aussage ist halt schon sehr seltsam von einer Person, die überfallen wurde und dann so über den Überfall zu sprechen, weil ich meine, da ist ja einfach eine Riesengefahr trotzdem immer im Raum. Es hätte ja auch schief gehen können, er hätte um sie schießen können, er hätte sie verletzen können, als Geisel nehmen können und dann aber sozusagen, ach, das war alles so ganz galant und alles total angenehm und wir hatten, ne, wir mussten uns gar keine Sorgen machen, dass uns was passiert, nach dem Motto.
Ja, du, er war charmant, als er dort war, charismatisch und sie hat sich nicht unwohl gefühlt. Der hat wahrscheinlich ein bisschen geflirtet mit ihr.
Wahrscheinlich, ja.
Und sie hat ja auch getan, was er wollte. Sonst hat niemand einen Aufstand versucht. Es ist alles glatt gegangen. Ja. Dieses Adrenalin auch, das du da bekommst. Also ich glaube, das lässt sich das manchmal im Nachhinein dann auch ein bisschen durch die rosarote Brille sehen quasi.
Ja, natürlich. Ja.
Und wer weiß, vielleicht hat er einfach wahnsinnig gut auch gefallen.
Ja, genau. Also irgendwas muss auf jeden Fall gewesen sein zwischen den beiden, wenn sie so danach nach der Tat darüber spricht.
Das Gefängnis in Straubing, in dem er jetzt sitzt, gilt als besonders ausbruchssicher. Aber Theo kann nichts aufhalten. Er flieht bereits im Dezember 1968 erfolgreich. Und das ist auch nicht sein erster Ausbruch von irgendwo. Er ist bereits ein paar Jahre zuvor aus der Schrobenhausener Polizeistelle geflohen.
Und wie hat er das gemacht? Also wie ist ihm gelungen, aus einer Polizeistelle zu fliehen?
Das ist mal wieder eine äußerst spannende und irgendwie lustige Geschichte. Er ist damals wegen eines handfesten Streits auf die Wache gebracht worden. Dann haben sie ihn kurz in dem Raum allein gelassen.
Ja.
Er ist aus dem Fenster im ersten Stock auf die Straße gesprungen, hat sich das nächstbeste Fahrrad geschnappt, ist heimgeradelt nach Ludwigsmoos. Und zwar, halte dich fest, alles mit angelegten Handschellen.
Unglaublich.
Ja. Also die Hände sind ihm wohl nicht hinter dem Rücken gefesselt worden, weil sonst hätte er wahrscheinlich nicht mit dem Fahrrad fahren können. Daheim angekommen, hat er sich von Freunden die Handschellen aufsägen lassen. Und alles war wieder gut für ihn. Er ist da allerdings gerade mal 4 Monate draußen geblieben, bis er wieder nach einem Autodiebstahl dann geschnappt wurde. Gut, jetzt ist er also im Schubgefängnis und der Einbrecher wird erneut zum Ausbrecher. Und das macht ja noch weitaus mehr her als so eine Polizeiwache. Und die Presse, die ihm viele Namen gibt, macht sie ja immer so gerne, Spitznamen finden für Verbrecher,
ja,
die nennt ihn ab jetzt auch Ausbrecherkönig.
Der Ausbrecherkönig. Naja, passend, würde ich sagen. Und dementsprechend befindet Theo sich jetzt also wieder auf der Flucht.
Genau, ja, er ist wieder auf der Flucht und wir sind jetzt wieder da, wo wir heute begonnen haben. Er flieht also, indem er mit einer Feile die Gitterstäbe zersägt und sich zusammen mit einem Kumpel an zusammengeknüpften Bettlaken aus dem Fenster abseilt. Auf seiner Flucht wird er von vielen Menschen unterstützt. Er wird großgesucht mit Plakaten, in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst und mittels Polizeistreifen. Doch Freunde und Fans helfen ihm, sie reißen die Plakate ab, manche hängen die bestimmt dann irgendwie im Partykeller auch an die Wand oder im Kinderzimmer, feiern gemeinsam mit ihm Fasching und gewähren ihm Unterschlupf, wie eben auch seine eigene Mutter. Die erzählt später darüber.
Dann sind die Polizisten reingekommen. Ja, der Theo ist da, wir sind angerufen worden. Da hab ich gesagt, ja, gerade war er da, hab ich gesagt. Wenn ihr 5 Minuten früher gekommen wärt, gerade hat er beim Fernseher rausgeschaut. Da hätten sie ihn mitnehmen können.
Sie wissen also, dass er sich nie weit von seiner Heimat entfernt und das wird ihm zum Verhängnis. Anfang des Jahres 1969 wird er in der Nähe seines Elternhauses von einer Polizeistreife gestellt. Dabei schießt er 2-mal auf den Polizeimeister Fritz Reutmeier, der dabei verletzt wird. Theo kann entkommen und wird erst am 11. April 1969 in einem Waldstück von Josef Paulus gestellt. Theos Fans und Befürworter haben ihn eigentlich immer als gewaltarmen und freundlichen Dieb verteidigt. Nach den Schüssen auf Fritz Reutmeier sind allerdings viele nicht mehr dieser Meinung. Das kostet ihn einiges an Sympathien. Theo selbst sagt, dass er mit den Jahren langsam die Hemmungen verloren hat, mit der Pistole auf Menschen zu schießen. Er wird jetzt also erneut inhaftiert und verurteilt. Das Schwurgericht München I vergibt 2-mal 15 Jahre Haft plus 12 Jahre Haft sowie anschließende Sicherungsverwahrung.
Das ist ja eine sehr hohe Strafe. Eigentlich wäre die aber nur 15 Jahre gewesen, oder?
Genau, ja. Das Gericht begründet diese harte Strafe mit dem versuchten Polizistenmord.
Und was ist mit seinen Brüdern und den Mitgliedern der Bande? Die wurden ja 1967 mit ihm verurteilt.
Genau, ja. Also 2 von ihnen kommen nach kurzer Haft wieder frei. Einer davon, Alfons Berger, wird im Juni 1981 von der Polizei in Ludwigsmoos erschossen. Er hat im Mai mit seinem Bruder Peter eine Autobombe gezündet. Das ist ein Anschlag auf 2 Polizisten. Wahrscheinlich als Racheakt, weil ihr Bruder Theo für seine Taten so unendlich viele Jahre im Gefängnis sitzen muss. Die beiden Polizisten bleiben wie durch ein Wunder unverletzt, und zwar weil sich die Motorhaube bei der Explosion öffnet und sozusagen einen Schutzschild bildet.
Da haben die beiden Polizisten aber echt Glück gehabt.
Ja, und wie? Alfons nicht so sehr, der stirbt bei der Festnahme, weil sie ihn halt einfach erschießen. Und Peter kommt für 7 Jahre ins Gefängnis.
Und Theo sitzt ja auch noch im Gefängnis.
Ja, der sitzt nach seinem letzten Ausbruch wieder in Straubing und versucht 1973 erneut zu fliehen. Also wir springen jetzt gerade so ein bisschen hin und her in der Zeit. Er scheitert allerdings bei diesem Versuch. Er springt von der Gefängnismauer und verletzt sich dabei so schwer am Fersenbein, dass er eine Gehbehinderung davonträgt und chronische Schmerzen hat. Die Schmerzen und die Haft allein wären ja schon wirklich schlimm genug. Aber es ist alles noch viel ärger. Was denkst du, warum er immerzu fliehen will?
Ja, gute Frage.
Und ich bin jetzt nicht so auf Theos Seite an und für sich, weil er ist natürlich ein Verbrecher und hat schlimme Sachen gemacht. Aber wie es ihm geht, ist vielleicht auch gar nicht so toll.
Nee, na, ihm würde es natürlich nicht gut gehen, jetzt mit der Behinderung und den chronischen Schmerzen, die er jetzt durch den Sprung ja erlitten hat und erleidet. Ja, gute Frage, warum will er immer zu fliehen? Ich glaube, dass da natürlich dieser grundsätzliche Wunsch erstmal da ist, also nicht im Gefängnis sitzen zu wollen, während draußen ja alles weiterläuft und sich verändert und ne, seine Bande ja auch unterwegs ist.
Und Kinder hat er auch.
Genau, seine Kinder sind auch draußen. Nun ist Theo ja aber auch schon einige Male die Flucht gelungen und ich kann mir vorstellen, dass er das permanente Fliehen aus dem Gefängnis ja schon fast wie so eine sportliche Aufgabe empfindet oder empfunden hat.
Ja.
Ja, und zudem war er ja für seine Ausbrüche auch bekannt und musste seinem Namen ja vielleicht auch irgendwie gerecht werden, als der Ausbrecherkönig.
Das ist ein sehr guter Punkt. Ja, ja. Gut, aber einer der Hard Facts ist das Gefängnisleben.
Ja, okay.
Natürlich möchte wahrscheinlich niemand so richtig im Gefängnis sitzen, aber bei Theo gibt's teilweise nur trockenes Brot und Wasser. Alle 3 Tage mal eine Suppe. Statt einer Matratze muss er auf dem Boden schlafen. Also das sind Verhältnisse, unter denen möchte niemand leben.
Nee.
Und diese Verhältnisse in den deutschen Gefängnissen, die ändern sich erst langsam.
Hm.
Die einzige Ablenkung, die er bekommt, ist eine Ausbildung zum Elektriker. Was ja mal ganz gut ist. Ich finde es immer schön, wenn man auch im Gefängnis noch irgendwie geistig auch gefordert wird und noch was lernen kann. Und
unbedingt. Also hilft ja auch bei der Rückführung in die Gesellschaft.
Ja, ja, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Davor muss er allerdings 3 ganze Jahre in Einzelhaft verbringen. Und das führt dazu, dass er teilweise das Sprechen verlernt, weil er so isoliert von anderen Menschen lebt.
Ach Gott. Ja, Einzelhaft finde ich ja persönlich eine der härtesten Strafen, die es gibt.
Mhm.
Tag und Nacht allein, keine Gespräche, keine Ablenkung, nichts, einfach gar nichts. Und es zermürbt einfach auch den Kopf.
Ja.
Und ja, wie wir ihn gehört haben, er verliert seine Sprache, fühlt sich isoliert, psychische Schäden, die dazukommen.
Ja.
Schon sehr hart.
Ja, also ich habe erst letztens wieder was über Einzelhaft gesehen und was das mit den Leuten macht. Und wenn ich an Einzelhaft denke, oder so wie es irgendwie auch im, ich weiß nicht, so wie ich es halt aus Film und Fernsehen kenne, es ist mehr so ruhig. Und ich denke mir, ja, gut, ist natürlich stinklangweilig, aber ich habe was gesehen bei Last Week Tonight with John Oliver, wie laut das ist. Also das, natürlich hörst du, was in den anderen Zellen alles passiert und wenn da einer durchdreht und den ganzen Tag schreit oder mit dem Kopf gegen die Wand knallt.
Ja.
Und das ist aber nicht nur einer, sondern das sind, weiß, irgendeine Zahl jetzt ja 7. Dann macht es ja auch so viel mit deinem Kopf, wenn du das die ganze Zeit mitkriegst.
Ja, natürlich, also, denke ich auch. Es geht einfach unheimlich auf die Psyche. Es geht unheimlich auf die Psyche. Und wie du ja eben gerade schon erklärt hast, dann hörst du Sachen aus anderen Zellen, du weißt es nicht, schlägt da jemand den Kopf gegen die Wand oder haut er seinen, weiß ich nicht, seinen Arm, bricht er seinen Arm, du stellst dir ja sonst was alles vor, was da jetzt gerade passiert, natürlich, und das saugst du alles auf, das ist das Einzige, was du mitkriegst und womit du dich beschäftigen kannst.
Ja, also es gibt ja da keine Bücher, keine Interaktionen, gar nichts, das ist eigentlich eine Art der Folter.
Ja.
Und die Psyche, die wird eben in solchen Zeiten wirklich stark angegriffen und je länger die Einzelhaft dauert, desto schlimmer sind auch die Folgen. Also über Ängste, emotionale Instabilität, Halluzinationen bis zu Depressionen, gibt's einfach alles, ja.
Ja.
Kognitive Störungen zählen ebenfalls dazu als Folge, wie eben bei Theo Berger, der ja das Sprechen zum Großteil verlernt hat.
Ja.
Er erhält aufgrund seiner Gebrechen wie Rücken- und Sprachprobleme, dann mehr Freiheiten und auch einen Therapeuten, der seine Sprachstörung behandeln soll, also eben wieder rauskommen nach diesen 3 Jahren und der dann sogar auch als Übersetzer eingesetzt wird, etwa wenn Theo mit seinem Anwalt sprechen möchte. Der Therapeut rät ihm auch, als Teil der Therapie seiner Sprachstörungen seine Geschichte aufzuschreiben und so entsteht ab 1980 die Autobiografie Ausbruch, die 1989 veröffentlicht wird. Und da erzähle ich euch später vielleicht noch ein bisschen mehr davon.
Ja, Ausbruch als Titel ist natürlich super gewählt. Hätte er, glaube ich, nicht besser machen können, oder?
Ja, ich glaube auch. Während Theo Berger das Buch schreibt, versucht er Flucht Nummer 3 im Jahr 1980. 3 Wochen später wird er bei seiner Freundin wieder festgenommen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Seine Gedanken während der Haft kreisen immer darum, dem Gefängnis zu entkommen. Was, ja, wie wir auch schon gesagt haben, völlig verständlich ist. Ich glaube, es ist sehr menschlich, nicht eingesperrt sein zu wollen.
Ja.
Er weiß ja außerdem, dass um ihn herum Schwerverbrecher wie gefährliche Mörder und Vergewaltiger sitzen, die nach 20 Jahren wieder entlassen werden, während er bis zum Ende seines Lebens vermutlich in Haft sein muss, obwohl er niemanden getötet hat.
Das schwingt natürlich auch für uns, also True Crime Podcaster, ja, da schwingt schon eine gewisse Ungerechtigkeit dann mit, ne?
Mhm.
Das Gefühl kennst du bestimmt auch, wo man denkt, ja, der wird jetzt einfach härter bestraft als jemand, der natürlich ein viel härteres Verbrechen begangen hat. Aber da ist man wieder an dem Punkt, wo fängt es an, eine gerechte Strafe zu vergeben.
Ja.
Ich meine, er hat ja mehr als genug Chancen auch gehabt, sich zu bessern.
Natürlich. Jedes Mal, wenn er rausgeht, macht er weiter mit seinem Leben als Verbrecher. Aber es ist nicht ganz gleich auf.
Mhm.
Ja.
Ja.
Theo Berger hat aber, egal in welchem Knast, immer irgendwie besondere Freiheiten. Wenn er jetzt nicht gerade vielleicht 3 Jahre in Einzelhaft sitzt. Er kennt schon die richtigen Leute und ist anscheinend auch recht beliebt. Ich sag ja, Charisma und Charme. Aber auch, weil er sich Anfang der 80er krankheitsbedingt seinem Schicksal zu fügen scheint, woraufhin seine Haftbedingungen gelockert werden. Zudem hat er Nachschlüssel zu beinahe jedem Raum und kann sich sehr frei in dem Gefängnis bewegen. Nicht ganz offiziell, sollte ich vielleicht dazu sagen, aber irgendwie scheint ihm da niemand drauf zu kommen. Oder vielleicht übertreibt er auch ein bisschen in seiner Autobiografie. Er schreibt da wirklich, dass er in der Straubinger Haftanstalt jahrelang Schusswaffen mit reichlich Munition und ein ganzes Bündel perfekter Nachschlüssel in seinem Besitz hat. Und unter anderem auch mit dem Gedanken spielt, den RAF-Terroristen Knut Volkerts und Bernd Rössner, die im selben Gefängnis sind, eine seiner Pistolen zuzustecken, weil sie ihm irgendwie leid tun, wie sie so armselig im Hof ihre Runden drehen.
Ach Gott. Ja, das klingt schon sehr fantastisch auch ein bisschen, oder?
Ja, schon. Also schon, er ist so ein ganz großer Kerl irgendwie, ne?
Ja, da hat er sich schon ganz schön groß gemacht auch, ja.
Aber einige Passagen in diesen Memoiren klingen halt wirklich peinlich für Polizei und Justizbehörden.
Glaube ich.
Also es ist da auf jeden Fall was dran. Und dass das möglich ist, sollte nicht möglich sein in einem Gefängnis.
Auf gar keinen Fall, nein.
Wie viele Schusswaffen oder Waffen generell er im Gefängnis wirklich besitzt, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Fakt ist aber, dass er zumindest eine Schusswaffe bei sich hat. Mit der macht er Schießübungen im Keller, was anscheinend schon wieder niemand mitkriegt. Das ist ja laut. Also erklär mir das mal.
Unglaublich.
Das bezeichnet er als erhebendes Gefühl. Und er legt diese Pistole auf den Tisch, als er mit Ministerialdirigent Ludwig Meyer spricht, dem zu der Zeit höchsten Vollzugsbeamten im bayerischen Justizministerium. Er rückt die Waffe freiwillig raus, erwartet aber eine Gegenleistung dafür. Er möchte außerhalb der Anstalt ärztlich behandelt werden und außerdem seine Verlobte heiraten. Das wird ihm allerdings nicht gestattet. Und daraufhin macht Theo, was Theo so tut. Er macht sich erneut auf und davon. Was meinst du, wie dieses Mal?
Also eine Feile wird er nicht, obwohl wenn er eine Waffe hat, vielleicht feilt er sich nochmal raus, kann er auch sein.
Ja, er hat schon mal so gemacht, es ist jetzt eine andere Sache.
Ach so, gut, vielleicht hilft ihm auch ein Gefängnismitarbeiter bei der Flucht, also das wäre ja schon sehr wahrscheinlich. Wenn er Waffen reinkriegt und Schlüssel oder nachgemachte Schlüssel, dann muss er ja jemanden im Gefängnis haben, der ihm da vielleicht zuarbeitet.
Ja, das halte ich auch für sehr möglich. Ja, weil wie kommt er denn sonst an das alles ran? Also, ich verrat's dir.
Okay.
Im September 1983 dürfen die Gefangenen den Straubinger Tiergarten besuchen. Als sie danach in einer Gaststätte sind, flieht Theo Berger durch das Fenster der Toilette. Und weg ist er.
Ja.
Ja.
Da fällt einem auch gar nicht so ein, natürlich. Also wie soll er, geht auf die Toilette und weg ist er. Ja, natürlich.
Aber bereits 11 Tage später stellt er sich der Polizei auf einer Donaubrücke in Ingolstadt. Er hat nämlich Angst, erschossen zu werden, wenn er sich jetzt wehren würde. Also er geht fast freiwillig zurück.
Geht fast freiwillig zurück, genau. Wie geht's dann weiter? Also kann er sich mit der Zeit dann mit dem Gefängnis anfreunden? Weil er hat ja offensichtlich auch so viele Freiheiten, die er nutzen kann. Und vielleicht ist ja auch dieses Leben immer auf der Flucht für ein paar Tage dann irgendwann auch mal vorbei für ihn. Oder wie ergeht's ihm?
Ja, er ist jetzt, warte, welches Jahr ist das? Er ist jetzt Anfang 40. Und lebt mit diesen chronischen Schmerzen, was sicher nicht einfach ist. Aber er freundet sich nicht richtig an mit dem Gefängnisleben, niemals. Und er muss es auch bald nicht mehr.
Mhm.
Denn Theo Berger erkrankt an einer seltenen Form des Blutkrebses, der sogenannten Haarzellenleukämie. Der Krebs macht ihn schwach, weshalb er 1985 tatsächlich das Gefängnis verlassen darf. Das nennt man Haftverschonung. Die Krux an dieser Sache ist allerdings, wird er wieder gesund, muss er zurück ins Gefängnis, bleibt er krank, wird er sterben.
Ach, okay. Ist ja auch spannend, habe ich noch nie so gehört. Also,
ja.
Also habe ich mich noch nie so doll mit rein beschäftigt, aber ja, spannend, okay.
Der Mut hat ihn allerdings noch nicht verlassen und er wirkt jetzt, als er draußen ist, an einem Film über sein eigenes Leben mit. Während seiner freien Zeit draußen dreht der Regisseur Oliver Herbrich mit ihm einen Dokumentarfilm mit dem Titel »Der El Capone vom Donaumoos«. Oliver Herbrich hat bereits die da noch unveröffentlichte Biografie gelesen, auf der der Film basiert, wobei er eben die Sicht der Hauptfigur wiedergeben möchte. Es geht nicht darum, seine Taten zu verharmlosen oder zu verherrlichen, sondern einfach nur darum, Theo Bergers Perspektive aufzuzeigen. Der Dreh dauert nur 2 Wochen im November 1985. Der Regisseur ist zu dem Zeitpunkt 24 Jahre alt, Theo Berger ist 45. Da dem junge Filmemacher nur wenig Geld zur Verfügung steht, schlägt Theo vor, es für ihn zu besorgen.
Ach Gott, nein.
Ja, das wird sicherheitshalber von allen Beteiligten abgelehnt, also mach dir mal keine Sorgen.
Ja, okay, gut.
Ja.
Das wäre jetzt auch noch das Ding gewesen, seinen eigenen Dokumentarfilm mit Geld aus einem Einbruch zu finanzieren.
Theo hat ja eigentlich auch kein Geld. Er hätte es eben nur auf seine Art beschaffen können.
Ja.
Ein Diebstahl, ein Bankraub. Er ist ja jetzt eben draußen, aber es gibt halt auch keine Resozialisierung. Er hat keinen Job, keinen Führerschein, den müsste er ja nochmal machen. Das kostet wieder Geld. Und er wohnt bei seinen Eltern im Haus. Das heißt, ich stelle mir vor, er freut sich, dass er jetzt was zu tun hat, diese 2 Wochen. Und dass er natürlich auch selbst erzählen darf. Der Film wird unter falschem Namen eingelagert, damit er nicht konfisziert wird und am Ende verloren geht. Er wird 1986 ebenfalls unter dem falschen Namen bei den Hofer Filmtagen gezeigt. Und trotz des Interesses der Öffentlichkeit zeigt ihn der Bayerische Rundfunk nicht. Vielleicht, und das ist reine Spekulation, weil sie von der Polizei oder Justiz angehalten werden, ist nichts zu tun. Weil man ja nicht die Perspektive eines Verbrechers zeigen kann, wenn man so Bildungsauftrag hat und sowas.
Ja.
Also es kommen ja hier auch einige der bekannten Details, die auch in der Biografie stehen, zum ersten Mal an die Öffentlichkeit.
Stimmt, die war ja noch nicht veröffentlicht.
Ja, genau, die kommt erst 89 raus dann. Stattdessen sendet ihn allerdings der WDR unter dem Titel Unter deutschen Dächern und, das finde ich wieder lustig, als Person, die in Bayern aufgewachsen ist, bis ich 10 war, mit Untertiteln weil die Beteiligten alle einen starken bayerischen Dialekt haben.
Ja, das ist auch witzig ein bisschen, muss man schon sagen.
Ja, aber es ist halt notwendig.
Ja.
Einige Wochen nach Drehschluss, also lange bevor der Film gezeigt wird, wird Theo wieder verhaftet. Er kann also nicht dabei sein, wenn der Film das erste Mal gezeigt wird. Denn er kann es einfach nicht lassen und kundschaftet im März 86 gemeinsam mit seinem Bekannten Otto Hinterlechner eine Bank aus. Sie überfallen sie nicht, noch nicht, sie schauen nur mal. Dabei werden sie von zwei Polizisten beobachtet, die Schlimmeres verhindern wollen und denen nicht glauben, dass sie nur mal schauen.
Nur mal schauen, ja.
Hier beginnt eine wilde Verfolgungsjagd. Und so erinnert sich Theo selbst in seinem Buch Ausbruch daran.
Der Bulle am Steuer des Polizeiwagens muss ein Könner gewesen sein. Er wendete seinen Ford in einem Zug, ließ zugleich sein Horn aufjauen und das Blaulicht auf dem Dach kreiselte auch schon lustig siegessicher. Da wollte ich aber nun doch nicht der Verlierer sein. Ich trat das Gaspedal des Mercedes bis zum Anschlag durch. Der Wagen schoss ab wie eine Rakete. Leider hatte ich nicht bemerkt, dass die Straße plötzlich total vereist war. Der Wagen brach auf gerader Strecke einfach aus, schleuderte genau frontal auf einen Zaunpfeiler zu. Ich hatte gerade noch Zeit, mich vor dem Aufprall mit beiden Händen am Armaturenbrett abzustützen, und schon krachten wir in den Pfeiler. Der Kühler zerplatzte, die Motorhaube flog zurück und die Hupe hatte einen Kurzschluss und jaulte erbärmlich.
Alle vier Männer ziehen auf dem verschneiten Acker ihre Pistolen und schießen aufeinander. Niemand wird getroffen und den Polizisten gelingt die Festnahme. Aber Theo kommt jetzt wieder ins Gefängnis. Er wird zu mehr als 12 Jahren plus 10 Jahre Sicherungsverwahrung verurteilt und landet wieder in der Justizvollzugsanstalt Straubing in Bayern, genau wie sein Komplize Otto Hinterlechner, der mit 9 Jahren Knast davonkommt. Der sagt, dass Theo darauf gedrängt habe zu schießen. Der versuchte Überfall wird Theo nicht nachgewiesen, aber dafür hängen sie ihm den versuchten Mord an einem Polizisten an und das, obwohl aus Theos Pistole kein Schuss abgefeuert wurde.
Moment, also er wird verurteilt wegen des versuchten Mordes an einem Polizisten, hat aber gar nicht geschossen. Oder ja. Es wird versucht, ihm den Versuchtmord anzuhängen. Wie kann das sein?
Dieser, wie ich sagen würde, nicht ganz unwichtige Fakt beeindruckt die Richter kein bisschen. Otto sagt dann sogar, dass Mithäftlinge im Untersuchungsgefängnis Stadelheim ihm geraten hatten, dem Theo alles in die Schuhe zu schieben, weil der ja eh nimmer lang zu leben hat, weil er ja diese Haarzellenleukämie hat.
Ja.
Aber Otto überlegt es sich trotzdem anders und nimmt seine Aussage, dass alles Theos Schuld war, in vollem Umfang zurück. Er sagt also, Theo hat es nicht getan. Die Ballistik zeigt, Theo hat es nicht getan. Alles egal. Sie wollen ihn im Knast verrotten sehen. Der für Bayerns Justizvollzug zuständige Ministerialdirigent Hubert Dietl erklärt in einem Interview, dass Theo wegen Gemeingefährlichkeit im Gefängnis sterben soll. Als im Januar 1989 sein Vater stirbt, passen nicht nur 20 Polizisten am Boden darauf auf, dass er nicht wieder türmt, das Gelände wird sogar mit einem Hubschrauber überwacht. Also schon arg irgendwie, oder? Der trauert und denen fällt nichts Besseres ein als sowas.
Also das
ist. Ich verstehe es aus ihrer Perspektive, weil natürlich, ja. Der ist ja sofort immer weg, aber also echt.
Man merkt, dass die Justiz jetzt wirklich gar keine Geduld mehr mit Theo Berger hat.
Null, ja.
Also das ist komplett vorbei. Die wollen ihn jetzt einfach wirklich sitzen haben und das war's. Mhm. Da gibt's jetzt nichts mehr. Mhm.
Das Gute, die Krebstherapie, die er im Gefängnis erhält, schlägt an und Theo wird tatsächlich wieder gesund. Das Schlechte, er kann frühestens mit einer Entlassung im Jahr 2036 rechnen. Da wäre er dann 95 Jahre alt.
Mhm.
Insgesamt werden Theo Berger mehr als 150 Straftaten zugerechnet. Er wird 5-mal verurteilt, bricht 4-mal aus und verbringt insgesamt 39 Jahre hinter Gittern.
Wow.
Und damit gehört er zu den am längsten inhaftierten Personen in der bundesdeutschen Justizgeschichte.
Wow, 39 Jahre hinter Gittern.
Das ist viel.
Wow.
Das ist so viel.
Ja.
Trotz allem hat er insgesamt 5 uneheliche Kinder von 3 unterschiedlichen Frauen. 2 der Kinder sterben bereits sehr jung, die anderen sind 3 Töchter, zu denen er den Kontakt hält. Und 1991 heiratet er sogar im Gefängnis. Seine Frau stirbt allerdings leider 2001 an Krebs.
Und was ist mit Theo Berger? Ist er jetzt doch früher rausgekommen oder kommt er früher raus als 2036?
Nein, leider nicht. Also eine seiner Töchter, die man auch im Film sieht, gelingt es 2003, eine Ausführung pro Woche zu erwirken. Theo darf sie nun theoretisch einmal in der Woche besuchen und mit ihr und der Familie Zeit verbringen. Das ist zwar keine Entlassung, aber wenigstens ein kleines bisschen Zeit in Freiheit in der realen Welt da draußen. Dazu kommt es allerdings nicht mehr. Theo erlebt nicht einmal eine einzige Ausführung. Er hängt sich nämlich am 21. November 2003 in seiner Zelle, nachdem er bereits 17 Jahre am Stück in Haft verbracht hat. Die Presse betitelt dies makaber als letzten Ausbruch. Nicht sehr sensibel.
Nee, gar nicht. Nachdem sie ihn ja die ganzen Jahre lang so auf den Fersen waren und gepusht haben und Artikel geschrieben haben und dann jetzt nochmal der letzte Stoß, ja.
Mhm. Der Regisseur, der bis zum Ende schriftlichen Kontakt mit ihm hält, vermutet, dass er einfach nicht auf die Zeit außerhalb des Gefängnisses vorbereitet war. Also Theo kannte kein Internet, keine Smartphones. Ja. Wobei 2003 gab es noch keine Smartphones so richtig, oder? Aber
nee, ich glaube, da sind aber so Handys gerade.
Handys auf jeden Fall, ja. Und schließlich hat er, und das kennt er eben alles nicht, und ja. Er hat ja wirklich von seinen 62 Lebensjahren mehr als die Hälfte im Gefängnis verbracht.
Ja.
Schon der Besuch in einem asiatischen Restaurant hat ihn anscheinend völlig überfordert, weil er halt noch nie sowas gegessen hat.
Ja, das glaube ich. Glaube ich, dass er da überfordert war. Ich glaube, mit dem, was der Regisseur gesagt hat, hat er auch schon irgendwo recht.
Mhm.
Die Welt da draußen hat sich ja auch rasant geändert. Also es ist ja so viel passiert in so kurzer Zeit. Ja, damit hatte ja aber auch nicht nur Theo Berger zu kämpfen. Also wäre er aus dem Gefängnis gekommen. So ging es ja sehr vielen Inhaftierten.
Mhm.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ja, vielleicht der Zeitpunkt auch gekommen ist für Theo Berger, an dem er selbst entschieden hat, dass seine kriminelle Karriere zu Ende ist. Und diese war ja irgendwo auch sein Lebensinhalt, würde ich jetzt einfach mal so die These aufstellen. Also verstehst du, was ich meine?
Ja, voll.
Vielleicht hat er sich gesagt, die Aussicht, dass er rauskommt, die gibt es ja nicht. Gut, jetzt wäre es zu einer Zusammenführung gekommen mit der Tochter.
Mhm.
Aber ja, er wäre trotzdem nie wirklich frei gewesen.
Ja, es wäre nur jedes Mal so ein Brotkrume gewesen im Grunde.
Ja.
Also
vielleicht hätte er dann nochmal fliehen können, aber dann wäre er auch wieder festgenommen worden irgendwann.
Ja, es hätte irgendwie wahrscheinlich nie so richtig aufgehört.
Ja.
Also ja, wie du sagst, es ist seine Entscheidung, ja.
Und das ist ja das, was ich so ein bisschen meine mit, dass es irgendwo sein Lebensinhalt war, weil er war sein ganzes Leben halt irgendwo dieser Verbrecher, Ausbrecher, irgendwo immer auf der Flucht, inhaftiert. Ja, und jetzt hat er vermutlich einfach wirklich dann gemerkt, das ist zu Ende. Oder vielleicht wollte er es auch nicht mehr.
Und man darf auch nicht vergessen, er hat immer noch die chronischen Schmerzen.
Genau, ja, stimmt, genau. Das kommt
und natürlich
dazu, ja.
Was diese 39 Jahre im Gefängnis mit einem psychisch anrichten, das darf man auch nicht unterschätzen.
Da hast du vollkommen recht.
Ich glaube, wir können es uns gar nicht richtig vorstellen, wie es ihm ging.
Nee.
Mit all diesen Erfahrungen.
Tatsächlich nicht, ja.
Theo Bergers Autobiografie Ausbruch ist heute leider nur noch antiquarisch um einen hohen Preis erhältlich. Aber es gibt ein Theaterstück namens Theo Berger Bruchstücke von Winfried Frey, das Theo Bergers Beziehung zu Familie, Umfeld und Frauen bruchstückweise zeigt und natürlich sein Leben hinter Gittern. Dieses Stück wurde 2006 im Stadttheater Neuburg an der Donau uraufgeführt, also ganz in der Nähe von da, wo er daheim war.
Mhm.
Und dann gibt es den eh schon erwähnten Dokumentarfilm Der El Capone vom Donaumoos von Oliver Herbrich. Die liebe Theresa, die bei der Recherche für diesen Fall super Arbeit geleistet hat, ist sogar zu einer Vorführung dieses Films gefahren, weil den gibt es natürlich auch wieder nicht auf Netflix oder so.
Ja.
wo es danach ein kleines Q&A gab. Der Regisseur hat da gesagt, dass es wohl bald einen Spielfilm über Theo geben könnte. Die beiden hätten schon in den 80ern lukrative Angebote bekommen, aber Theo wollte lieber einen authentischen Film. Mhm. Laut Oliver Herbrich ist es aber jetzt, 20 Jahre nach dessen Tod, möglich, mit einem gewissen Abstand einen Film zu machen, der für die breite Masse ist und bei dem trotzdem Anstand gewahrt werden kann. Theo wollte nie, dass er für irgendjemanden ein Held ist und fand es wohl wirklich unangenehm, wie die Presse über ihn geschrieben hat und wie er da schon fast verherrlicht wurde als Ausbrecherkönig und als Al Capone und was weiß ich, ja.
Ja.
Er war halt einfach nur der Theo, der da sein Ding gemacht hat und kein Robin Hood und kein gar nichts. Ja, also ich bin mal gespannt, ob so ein Film tatsächlich kommt. Weil es ist ja auch oft so, dass Filme schon in Vorbereitung sind und dann die Finanzierung doch nicht klappt oder es doch irgendwie nochmal 10 Jahre nach hinten verschoben wird. Das kommt leider vor, aber vielleicht gibt's einen Film in den nächsten Jahren über ihn zu sehen. Würde ich auf jeden Fall anschauen.
Ja, ich mir auch. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da das Projekt tatsächlich stattfinden wird, weil einfach diese Verbrechen ja unheimlich viel hergeben. Also unheimlich viel Stoff. Wir hatten es ja schon erwähnt, es hätte jetzt auch alles aus einem Drehbuch aus Hollywood stammen können.
Ja.
Ja, da ist natürlich schon was da, ne? Wo man auch wissen möchte, wie kam es dazu, wie ist es durchgegangen, wir können uns ja auch nur unsere Gedanken machen, ja.
Genau. Die Geschichte hat so vieles, ja. Die Gefahr, den Sex. Ja. Weil den musste er ja wohl haben, wenn er irgendwie 5 Kinder gezeugt hat.
Ja.
Ein bestimmt sehr charmanter, charismatischer Hauptcharakter.
Das wird er auf jeden Fall gewesen sein.
Der schöne Theo.
Und vor allem auch in Deutschland, ne? Wir haben ja nicht so eine Riesenfälle, so wie diesen. Die sind ja in Deutschland jetzt nicht so sehr häufig wie, sage ich jetzt mal, in Amerika. Da ist Verbrechen, da findet Verbrechen ja nochmal ganz anders statt.
Ja.
Aber ja, spannend.
Hast du noch Gedanken zu dem Fall?
Ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Also ich meine, der Fall war ja super ausführlich auch, also sehr viel mehr. Also es ist ja nicht so viel offen geblieben. Deswegen auch vielen Dank dafür. Also es war wirklich ein sehr spannender Fall, wie ich finde. Es ist unheimlich viel passiert rund um Theo und seine Brüder und seine Bande.
Ja, auch noch, dass sie dann tatsächlich versucht haben, da die Polizisten in die Luft zu jagen, gell?
Ja.
Die nur durch ein Wunder überlebt haben.
Man merkt eben auch, ne, wie es dann immer weitergeht. Also von dem, ich sag's nochmal, vielleicht kleinen Robin Hood, der eine Bank ausraubt, weil er nicht viel Geld hat und irgendwie ein besseres Leben möchte und aber niemanden was tut oder verletzt, bis hin aber dann schlussendlich zu einer Bombe, Autobombe, die explodiert. Also diese Entwicklung ja auch von dieser Gewaltbereitschaft oder von dem Potenzial, was in dieser Bande oder auch in ihm selbst steckt, ist schon. Ja, ich komme natürlich aber nicht darum herum zu sagen, wie spektakulär natürlich diese Verbrechen waren. Mehrere Ausbrüche eben aus dem Gefängnis und die Medien haben dieses Thema ja nun mal geliebt. Ja, es schien ja nichts anderes zu geben als Theo Berger und wie es mit ihm weitergeht. Ja, aber nichtsdestotrotz ist ja das alles wirklich so passiert und ich finde es schon erschreckend, wie oft es Theo Berger gelingen konnte, aus dem Gefängnis zu fliehen.
Ja.
Immer wieder Überfälle zu begehen, aber auch eben, ja, dieses ganze Spiel der Presse und die öffentliche Bewunderung für ihn. So, ich finde es unheimlich schwer, einfach wirklich zu verstehen, ja, wie Theo quasi zu einem Popstar hochgezogen werden konnte oder hochgezogen wurde. Oh ja, und auch so gefeiert wurde. Also, du weißt wahrscheinlich, was ich meine.
Ja,
weil quasi hat hier eigentlich nur noch gefehlt, dass irgendjemand bedruckte Tassen und Sticker von Theo Berger verkauft.
Oh,
muss
Gottes
man ja mal so
Willen.
Sagen, weil es war schon wirklich so dieser Hype, der war schon und Kult, ja, wenn man so, ja, ich glaube, man kann teilweise, da gab es bestimmt Menschen, die man als Fans bezeichnen kann.
Ja, garantiert.
Und das ist schon wirklich erschreckend.
Das finde ich auch. Also, du weißt, uns als True Crime Podcastern wird oft irgendwie so Sensationsgier unterstellt. Aber also sowas würde ich nie machen. Ich bin kein Fan von irgendeinem Verbrecher. Es sind hier einige Passagen in diesem Fall, wo nichts Schlimmes passiert ist, ja, wo es lustige Zufälle gibt und wo man durchaus drüber lachen kann, denke ich. Also wenn's, wenn er zum Beispiel da mit gefesselten Händen aus dem ersten Stock springt und mit dem Fahrrad nach Hause fährt.
Ja, das ist schon.
Das ist lustig.
Oder verkleidet eben da die Polizisten in der Wache irgendwie hochnimmt. Ja,
ja.
Klar.
Aber im Großen und Ganzen finde ich das alles nicht gut, was er gemacht hat.
Nee,
und
überhaupt
ich würde da auch niemanden verherrlichen wollen. Nee. Ja, und das hat die Presse wahrscheinlich schon getan.
Genau.
Aber das ist natürlich auch das, was dann, wo dann die Leute hinrennen und sich die Zeitungen kaufen.
Ja.
Ah, da steht wieder was drin über den. Also es ist so ein Hin und Her, was sich so selbst befeuert irgendwie.
Ja. Ich meine, das waren ja noch mal andere Zeiten, da war die Berichterstattung ja sowieso komplett anders. Und da ging es natürlich eher darauf, okay, wo ist hier die Sensation? Und Verbrechen, wie du ja auch gesagt hast, klar, uns wird auch oft vorgeworfen, naja, warum macht man True Crime? Dürfen wir überhaupt True Crime machen, wenn wir gar keine Journalisten sind? Also was haben wir mit True Crime zu tun? Oder wir sind nur sensationsgeil. Aber ich meine, klar, es ist halt ein Teil unserer Gesellschaft.
Mhm.
Ja, das sind Sachen, das sind Dinge, die passieren und mit denen darf man sich auch auseinandersetzen.
Mhm.
Ich meine, heute wissen wir aber, wie setzt man sich damit auseinander, ne? Also da jemanden so zu glorifizieren und so hochzuziehen. Ich meine, da ist halt unheimlich viel Geld mitgeflossen damals bei der Presse.
Sicher.
Also sonst, das muss ja so gut gelaufen sein. Man darf nicht vergessen, was die Opfer ja auch erlebt haben durch das Verbrechen, ne? Also wie ging es danach weiter? Haben sie ein normales Leben wieder führen können? Haben sie es nie geschafft, sich davon irgendwie zu erholen? Andererseits hast, wie du ja schon vorhin auch das Zitat vorgelesen hast von der einen Dame, die einen den Überfall ja mitgemacht hat, die fand das ja dann alles offensichtlich gar nicht so schlimm.
Ja, genau.
Ja, aber auch wenn niemand verletzt und ermordet wurde, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, die Gefahr war ja trotzdem immer da, ne? Also es hätte zu jedem Zeitpunkt immer irgendwas passieren können. Und das hat die Presse, glaube ich, zum großen Teil ausgelassen.
Mhm. Theo Berger wollte ja auch seine Kindheit jetzt nicht irgendwie als Entschuldigung sehen.
Ja.
Aber ich sag mal so, wenn sein Vater nicht seinen Frust komplett oder hauptsächlich an ihm ausgelassen hätte, wenn es da nicht Dresche vom Pfarrer und in der Schule gegeben hätte, wenn seine Talente unterstützt worden wären, weil er hat ja ganz offensichtlich Talente und es ist einfach nicht jeder in Mathe und Deutsch und den Dingen, die man in der Schule so lernt, gut.
Ja.
Also wenn er da irgendwie gefördert worden wäre. Es ist ja doch oft so, wenn du hier nach rechts gehst, verläuft dein Leben anders, als wenn du nach links gehst.
Ja.
Also es sind manchmal so kleine Dinge, die einfach eine große Veränderung bewirken können.
Ja, ich glaube, also da hast du natürlich recht. Das macht natürlich schon viel aus. Wie wird man groß? Wie ist das Umfeld? Wie sind die Bedingungen, in denen man groß wird?
Ja.
Ich meine, schützt nicht davor, Verbrecher zu werden. Das heißt natürlich nicht, dass Verbrechen nur in einer gewissen gesellschaftlichen Schicht, sage ich jetzt mal, stattfindet. Mhm. Aber es beeinflusst natürlich schon viel, wie man sein Leben dann auch weiterführt. Da hast du natürlich recht. Und klar.
Also ich glaube, der Hass auf die Justiz und das ganze System, weil er ja von Anfang an schon zu hart bestraft wurde, der ist halt mitgewachsen. Und dadurch hat er dann auch immer nur noch weniger Chancen bekommen tatsächlich von der Gesellschaft wahrscheinlich.
Ja. Naja, und vielleicht kommt ja auch noch dazu, dass ihm ja, wo er die Justiz gebraucht hätte, ja auch nicht die Hilfe zugekommen ist.
Mhm.
Ne, die er vielleicht gebraucht hätte, um aus dieser Familie zu kommen, um den Vater aus der Familie zu holen. Ne?
Ja. Aber natürlich ist es trotzdem seine Entscheidung, will ich diesen Weg weitergehen? Ja, gehe ich jetzt in diese Bank, um sie zu überfallen oder nicht?
Ja, ich meine, er hat ja seine Brüder auch noch mit rein. Also drei Brüder, hattest du ja gesagt, waren ja auch noch Mitglieder in der Bande.
Ja,
also es ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt seine Geschwister zum Beispiel davor schützen wollte, das zu erleben, was er erlebt hat oder das durchzumachen, was er durchmacht in Gefängnissen. Sondern es war, ist halt irgendwann, sein Leben geworden, sein Lebensunterhalt geworden, der Unterhalt der Familie, ja.
Aber ich meine nur, also wie gesagt, ich will ihn überhaupt nicht entschuldigen. Das ist, der hat schon gewusst auch, was er tut.
Ja.
Aber irgendwann habe ich so das Gefühl gehabt bei der Recherche, wurde das Ganze so ein Selbstläufer. Also er weiß gar nicht mehr, wie er anders soll.
Ja. Nee, das merkt man ja auch daran, dass es ja ungefähr auch immer gleich abgelaufen ist. Ne? Also klar, wenn er es geschafft hat zu fliehen, dann ging es halt zur nächsten Bank. Ne? Ja. Also hat er irgendwo immer so wie er seinen Erfolg hatte mit seinen Verbrechen, so hat das ja dann auch so lange gemacht, bis es dann halt irgendwann gar nicht mehr ging. Also ja. Bis dann irgendwann 20 Menschen und Hubschrauber ihn auf die Beerdigung seines Vaters begleiten müssen. Ne? Also hatten wir vorhin schon gesagt, da hat ja die Justiz einfach die Nase dann auch voll gehabt und hat gesagt, also das Spiel spielen wir nicht mehr mit. Und sowas kennt man ja eigentlich nur aus Filmen oder halt dann, weiß ich was, super, super gefährliche Menschen, die, weiß ich nicht, Massenmörder vielleicht oder sowas.
Ja, und das war
da würde man
eben
sich
nicht.
Das vorstellen. Ja, genau. Ja. Du sag mal, ich habe noch, ich habe mir noch mal Gedanken gemacht, so zu ein bisschen zu seiner eigenen Sicht auf ja den Popstar Theo, sage ich jetzt mal.
Ja.
Ne, weil er ja Aussagen darüber macht, dass er nicht als das gesehen werden wollte, zu dem ihm ja die Presse gemacht hat. Also so Held, Ausbrecherkönig. Ja, und ich denke mir aber, dass dies natürlich sicher nicht seine Absicht war. Aber ich kann mir vorstellen, dass er den Rummel um seine Person jetzt gar nicht so schlimm fand, wie er es vielleicht dann in dem Satz dann auch dargestellt hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Berichte über ihn und seine Taten ihn natürlich auch irgendwo angefeuert haben und ihn irgendwie so ein bisschen gepusht haben, so Theo Berger zu sein und schon der Ausbrecherkönig zu sein, oder?
Mhm.
Oder kaufst du ihm das ab?
Ich verstehe, was du meinst, aber zum Beispiel Schauspielern wird ja auch oft unterstellt, ja, sind alle halt einfach nur geile Rampensäue, die ganze Zeit im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen wollen. Und das ist aber nicht so, weil ich glaube, kann jetzt sein, dass ich da irgendwie Namen verwechsle, aber ich glaube, Klaus Kinski wollte eigentlich gar nicht, sondern es ist nur dieser innere Zwang, dieses innere Bedürfnis, das zu machen, auf der Bühne zu stehen. Mhm. Und der Rummel, der kam dann bei dieser berühmten Person einfach mit. Also ich kann mir vorstellen, dass es ihm wirklich nicht behagt hat. So, ich mach doch nur mein Ding, ich bin doch nur der Theo aus dem Dorf und ihr macht da eben so einen Hype. Also ich kann mir vorstellen, dass er es nicht cool gefunden hat.
Okay. Ja, wie gesagt, also ich kauf's ihm. Oder vielleicht, ja, zum Ende hin, wo es ihm wahrscheinlich dann auch gereicht hat, ne? Aber ich denke schon, also ich kann mir
meinst
wirklich
du auch
vorstellen,
wegen
dass es eine Zeit gab, wo er das jetzt gar nicht so schlimm fand. Wo er auch damit gespielt hat.
Meinst du, weil er sich nicht ungekämmt fotografieren lassen wollte?
Na, unter anderem, ne? Unter anderem, aber auch so dieses, ja, sein, ich meine, er wird ja auch Zeitungsartikel gelesen haben, denke ich mal. Also ich glaube nicht, dass er da jetzt gar keinen Zugang zu hatte. Und auch, ne, sein, den Hype, auch die Frauen oder ich sag jetzt mal Fans so ganz salopp einfach, die dann irgendwie so da sind und ihn erkennen vielleicht und ihm Unterschlupf bieten und so eine Sachen. Mhm. Ich meine, man merkt es ja oft, also es gibt ja tatsächlich auch Verbrecher, die unbedingt ja auch mit ihren Verbrechen in der Presse landen wollen. Mhm. Also das kennst du ja auch, ne, denen es total wichtig ist, endlich mal. Und ich glaube, auch in der Forensik ist es schon ein großes Ding in der Kriminalpsychologie, auch zu wissen, dass sehr viele Verbrecher, die lange unentdeckt bleiben, irgendwann eben einfach den Schritt machen, weil sie an die Öffentlichkeit machen oder irgendwie Hinweise an die Presse schieben, weil sie dann einfach endlich mal möchten, dass über diesen Fall geredet wird.
Aber das hat er ja nicht gemacht.
Nee,
also
hat
er
hat
ja nicht ständig mit der Presse kommuniziert und hat auch nicht gesagt, am Donnerstag werde ich um 15 Uhr da übers Feld marschieren, wenn ihr gute Fotos haben wollt, kommt vorbei.
Ja, gut, das stimmt. Das hat er natürlich jetzt nicht aktiv gemacht, aber es,
ja.
Ja, man weiß es nicht. Also natürlich, man muss natürlich auch seinen Aussagen glauben, das stimmt schon. Also ich will es jetzt nicht komplett wegreden. Aber so ist ein bisschen so das Gefühl, so was bei mir so mitgekommen ist. Oder
ja,
der Gedanke.
Verstehe ich schon.
Sind hier auch nur meine bescheidenen Gedanken dazu. Sehr schön.
Machen wir noch was Schönes zum Schluss, Alex?
Wir machen noch was Schönes zum Schluss. Da freue ich mich drauf. Und zwar war ich ja jetzt erst vor kurzem in Wien. Du weißt es, weil wir uns getroffen haben.
Ja,
vielen Dank
nochmal
dafür. Es war
so nett, dich persönlich kennenzulernen.
Ich habe mich auch sehr gefreut. Und Hut ab, also vielleicht erzähle ich mal ganz kurz. Ich war mit 5 weiteren Freunden in Wien. Also wir waren eine Gruppe von 6 und Franziska ist dazugestoßen. Wir waren zusammen was essen. Und Hut ab, dass du dich da so zu 6 wildfremden Menschen dich da so überfallen lässt. Und du hast uns ganz toll die Stadt gezeigt. Wir sind abends noch durch Wien gelaufen und haben Bier an der Wurstbude getrunken.
Am Würstelstand.
Am Würstelstand, genau. Also es war, vielen, vielen Dank nochmal dafür.
Nee, es war super. Ich habe mich so gefreut.
Ja, ich mich auch. Also alle. Ja, und weil ich ja in Wien war, kommt natürlich speziell zu unserer gemeinsamen Folge heute die Frage. Sachertorte oder Kaiserschmarrn? Was ist dein Favorit zum Kaffee?
Okay, also Sachertorte oder Kaiserschmarrn? Ganz einfach Kaiserschmarrn. Und zwar mit Rosinen, weil Kaiserschmarrn ist einfach das Allergrößte.
Und Puderzucker.
Ja, Staubzucker, sagt man in Wien.
Staubzucker, okay.
Aber ich bin ja bilingual aufgewachsen.
Also du weißt, was Puderzucker ist.
Ja, klar.
Ja, klar.
Aber Kaiserschmarrn ist jetzt nicht unbedingt etwas, das man am Nachmittag einfach so statt Kuchen bestellen würde.
Ah, okay. Also daher, passt der Vergleich nicht so ganz gut, ne?
Naja, daher zum Kaffee die Sachertorte.
Zum Kaffee die Sachertorte und nach dem...
Gleich nach dem Wiener Schnitzel den Kaiserschmarrn.
Den Kaiserschmarrn, genau. Okay.
Ja. Ah, oder gut, beim Wandern auf der Hütte oder so gerne den Kaiserschmarrn. Auch wenn man immer 20 Minuten drauf warten muss, weil das halt frisch gemacht werden muss und einige Zeit dauert.
Ja, nein, dann habe ich die Antwort ja ein bisschen zurechtgelegt. Ich hätte nämlich auch sofort Sachertorte gesagt zum Kaffee. Ja. Also ich liebe Sachertorte. Ich glaube, es gibt nichts Besseres.
Habt ihr denn beim Sacher eine echte Sachertorte geholt?
Also wir haben es probiert, aber ich meine, du kennst es ja, du siehst diese Schlangen, diese Massen an Menschen, die vor dem Hotel stehen. Ich war ja jetzt das dritte Mal in Wien und ich war die zwei Male vorher, die ich da war, tatsächlich im Hotel Sachertorte essen. Also da habe ich es geschafft. Aber dieses Mal haben wir es leider nicht geschafft.
Es gibt ja so einen Shop, da kann man auch Sachertorte kaufen. Unbezahlte Werbung.
Der ist direkt davor, oder?
Der ist
aber ich glaube, der war auch
daneben,
super voll.
Ja, ja, der das ist natürlich voll. Möglich. Aber Sachertorte also kann man nicht nur beim gewesen. Sacher kaufen, sondern kriegst eh überall.
Ja, aber du kennst diese typischen Touristen. Also Sachertorte gibt es nur im Hotel Sacher.
Ja, natürlich.
Natürlich nicht, aber ja. Ja, nee, schön, hat mich gefreut. Ja, danke nochmal, dass ich da sein durfte zu deiner 150. Folge.
Vielen, vielen Dank, dass du da mitmachen wolltest auch. Also ich freue mich sehr, dass wir jetzt unsere erste richtige gemeinsame Folge gemacht haben. Du warst ja vor 2 Jahren, glaube ich.
2 Jahren.
Haben wir ja schon Halloween-Special zusammen gemacht, aber noch nie so eine ganz normale Episode.
Nee. Und ich bin ja so generell ja auch nicht so oft immer irgendwo mitzuhören oder ich habe ja auch eigentlich nie Gäste bei mir. Deswegen für mich auch so fast immer noch eine Premiere.
Sehr schön.
Und die feiere ich jetzt bei dir. Sehr schön.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank und vielleicht hört ihr ja bei mir auch mal rein.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn ihr alle Folgen von Darf's ein besser Mord durch habt, dann könnt ihr mal bei Wahre Verbrechen reinhören. Würde ich mich freuen.
Falls irgendjemand Wahre Verbrechen noch nicht kennt, jetzt wisst ihr ja, wer der Alex ist und unbedingt reinhören. Was machst du jetzt noch? Wir nehmen ja auf, es ist ein Sonntag. Was machst du halt noch Schönes?
Tatsächlich werde ich jetzt gleich noch meine Folge aufnehmen für Wahre Verbrechen. Ja. Und dann werde ich mich, glaube ich, zum Abend hin, wenn ich dann fertig bin, auf die Couch legen und einfach Serien gucken. Mal gucken.
Das klingt sehr gut. Das werde ich heute Abend auch machen. Ich werde jetzt dann allerdings gleich losdüsen und zu einem Konzert von einem Freund gehen.
Ah, sehr schön. Ja, na dann viel Spaß.
Er hat ein Streichquartett und etwas für Klavier komponiert und das wird aufgeführt zum, ich glaube, zweiten Mal überhaupt. Und genau, freue ich mich schon voll drauf.
Ja, das glaube ich dir. Da wünsche ich dir ganz viel Spaß.
Danke.
Und wir sehen und hören uns.
Auf jeden Fall. Dann auch euch zu Hause noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bussi, Baba.
Baba.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen. Bei Liebesgeschichte gehen wir der Entwicklung der menschlichen Sexualität auf den Grund. Unterhaltsam, lehrreich und im besten Sinne des Wortes tabulos stellt Franziska Singer, das bin ich, jede Woche die Frage, wer, wann, mit wem und wie? Wer Liebesgeschichte überall, wo es Podcasts gibt.